herzlich willkommen zu unserem heutigen gemeinsamen Abend. Unser heutiges Thema ist immer noch das Norm. Und zwar hatten wir uns das letzte Mal ja begonnen, unterschiedliche Modelle von unserer Psyche anzuschauen. Und wir hatten einmal das Modell, also wir hatten ausgehend von der Frage, wie wird gesellschaftliche Machtstrukturen stabilisiert und wie ist das Zusammenspiel zwischen gesellschaftlichen Machtstrukturen und unserem Inneren, unserer inneren Struktur oder unserer inneren Psyche. Und da haben wir dieses Modell gehabt von das Norm. Und wir hatten zwei Mechanismen, wie dieses innerliche Erleben produziert wird. Das heißt also unsere Sichtweise von Welt, das, was wir nicht hinterfragen, was wir als normal wahrnehmen. Und es gab einmal den Mechanismus der Strafe und der damit verbundenen Angst. Und es gab einmal den Mechanismus der Belohnung und der damit verbundenen Anerkennung. Beides sind Mechanismen, wie Gesellschaft uns sozusagen unseren Platz in der Gesellschaft zuweist. Diesen Prozess nennen wir Sozialisation im Prinzip. Und es gibt zwei klassisch große oder drei große Einrichtungen, die bei diesem Prozess maßgeblich beteiligt sind. Das ist einmal die Religion, und zwar unerheblich, welche Art von Religion. Ja, wenn ihr euch erinnert, das ist so ein bisschen das Thema der gemeinsamen Geschichte oder man könnte auch sagen, ein Welterklärungssystem. Also das erklärt, wie die Welt entstanden ist, welche Funktion wir in diesem Gesamtweltgeschehen haben, wie sich die Welt entwickelt, was nach dem Tod passiert und wie das mit den ganzen interessanten Phänomenen außerhalb von uns funktioniert, also mit Gewitter und Unwetter und diese ganzen Dinge. Also der eine Aspekt ist Welterklärung und der zweite Aspekt ist, dass wenn wir dann eine gemeinsame Geschichte haben, beziehungsweise werden wir ja in der Regel in eine Geschichte schon hineingeboren, also die Kultur und die Geschichten der Kultur, also die Mythen, die Erklärungsmuster gab es ja alle schon vor uns. Und durch den Prozess der Sozialisation kommen diese Geschichten in uns hinein. Und der zweite Punkt ist, dass durch die gemeinsame Geschichte entsteht das Gemeinsame, also das Wir-Gefühl. Das heißt, dass wir dann einfach in einer größeren Gruppe gemeinsam miteinander besser kooperieren können, weil wir irgendwie einen gemeinsamen Bezug haben, beziehungsweise uns über die gemeinsame Geschichte zugehörig zueinander fühlen. Das ist in Stammeskulturen so, das ist aber auch in Nationen so. Also Nationen, Staaten, und diese Nationen sind ja auch erst im 19. Jahrhundert eigentlich entstanden. Das heißt also, Österreich ist da noch nicht entstanden, aber so das Deutsche Reich, das Französische Reich, der englische Commonwealth, wie auch immer. Und all diese Konstrukte entstehen durch gemeinsame Geschichten. Die gemeinsamen Geschichten funktionieren dann am besten, wenn sie nicht hinterfragt werden. Wenn es eigentlich so ist, das ist die Wahrheit. Es gibt dazu keine Alternative, keine andere Sichtweise. Und solange das nicht hinterfragt wird, funktioniert es relativ gut. Die interessanten Augenblicke entstehen dann, wenn Brüche entstehen. Also wenn sozusagen Widersprüche entstehen und man das Gewohnte in Frage stellt. Dann merkt man innerlich auf und merkt, dass das, was für uns normal ist, vielleicht nur eine Variante von möglichen Geschichten ist. Und dann kommt man ein bisschen vielleicht ins Nachdenken. Die zwei anderen Mechanismen, die dann im Laufe der Zeit dazugekommen sind und ich sag mal, die heute wahrscheinlich bei uns aktuell viel präsenter sind als Religion, wobei unser religiöser Hintergrund natürlich immer mitschwingt. Das werden wir nicht so einfach los. Ist einmal Schule und das sind die Medien. Das heißt, überall dort wird uns diese große Geschichte unserer Kultur, unserer Sichtweise erzählt und wir inhalieren das dort. Und ein Teil unseres Lebens besteht dann darin, dass wir dieses Norm in uns haben und je nach der Struktur des jeweiligen Norms kann es belastend sein oder befreiend. So, das war so ein bisschen das, wie weit wir das letzte Mal gekommen sind. Aus der machtpolitischen Perspektive geht es natürlich immer um Stabilität des bestehenden Systems. Sprich, bestehendes System heißt, es gibt Leute, die haben Macht und Geld und die haben natürlich das Interesse, dass das auch so bleibt. Und aus dieser Perspektive sind also die perfekten Untertanen, sind sie angepasst, freundlich, arbeitsam und unpolitisch. Das ist sozusagen der perfekte Untertan. Und das zieht sich durch die ganze Geschichte eigentlich hindurch. Das heißt, immer die Frage, wie schaffen es mächtige Gruppen, ihren Status zu behalten? Und dafür haben sie diese Mechanismen. Und wir erleben das dann verinnerlicht in uns als eigene psychische Struktur. Ich weiß nicht, ob ich den schon hatte. Max Weber, das war ein Begründer der deutschen Soziologie Ende des 19. Jahrhunderts. Ja, oder Mitte des 19. Jahrhunderts, aber Ende des 19. Jahrhunderts. Also ein Klassiker in der Soziologie. Und der beschrieb diesen Prozess als Domestikation der Massen durch Religion. Und Domestikation ist eigentlich ein Begriff, der auf Haustiere angewandt wird. Also wenn man wilde Tiere zu Haustieren macht. Also heute würde man diesen Begriff wahrscheinlich nicht mehr benutzen, aber er hat das so benutzt oder so gesagt, dass man sozusagen aus wilden Menschen zivilisierte Menschen macht. So nannte er diesen Prozess der Domestikation. Wenn wir jetzt unseren Hauptgegenstand uns nochmal vergegenwärtigen, also das, was im Buddhismus gelehrt wird, dann sehen wir natürlich Parallelen zu den zu dieser Struktur eigentlich. Das heißt, man kann, und das wurde auch so gemacht, Buddhismus sehr wohl offensichtlich oder Meditation allgemein dazu benutzen, um Menschen in das System einzupassen beziehungsweise zu schauen, dass sie auch im System gut funktionieren. Also das wären diese ganzen oder der ganze Aspekt von, dass man Freundlichkeit trainiert, dass man die Dinge so akzeptiert, wie sie sind. Das hat einmal, so wie wir hier praktizieren, hat das für uns einen psychologischen Aspekt. Sprich, Bei der Meditation, alle Phänomene, die auftauchen, ist die Grundhaltung die, wir akzeptieren das erstmal, was da ist und sind präsent mit dem, was da ist. In diesem Rahmen macht es natürlich Sinn, um mit starken Emotionen, mit unangenehmen Gedanken locker und freundlich umzugehen. So, wenn aber dann im nächsten Schritt der Buddhismus oder diese Meditationshaltung eine gesellschaftliche Relevanz erfährt, dann kann man diese Akzeptanz natürlich auch dahin übertragen, dass man das jeweilige Staatssystem, also ein Machtgefüge, so akzeptiert, wie es ist. Und im Buddhismus, ich habe jetzt das Bild leider nicht dabei, wenn ihr euch erinnert, gab es ja ein Erklärungsmuster, was nicht im Buddhismus entstanden ist, aber was sehr wohl auch durch den Buddhismus tradiert wurde. Das war die Wiedergeburtslehre. Das heißt, auch hier ein Erklärungsmuster, das erklärt, warum ich als die und die Person wiedergeboren werde. Weil dieses Wiedergeburtsmodell basiert ja auf dem Prinzip von Ursache und Wirkung, also Karma. Und damit habe ich ein Erklärungsmuster, dass so wie ich jetzt geworden bin oder bin, das ist das Ergebnis meiner früheren Taten in meinem früheren Leben. Und deswegen muss ich das auch so akzeptieren. Also auch hier haben wir eine Rechtfertigungsideologie eigentlich für das bestehende System. Und wenn wir uns jetzt nochmal auf Ashoka besinnen, wo er ja in dieser einen Schlacht mit den Kalinga, wo es so viele Tote gab und so, und wo er so eine Einsicht gewonnen hat, dass es vielleicht nicht die beste Idee ist, die Nachbarvölker zu überfallen und umzubringen. Und er also in diesem Zusammenhang wird zumindest gesagt, Buddhist geworden ist und dann begonnen hat, diese buddhistischen Lehren, wobei er nicht Buddhismus benannt hat, sondern er hat es Dharma benannt. Und Dharma ist ein Begriff, den es auch im Hinduismus gab oder im Brahmaismus. Also das ist sozusagen das Weltgesetz im Allgemeinsten. Und er also dann in seinem gesamten Reich diese Idee von diesem kosmischen Gesetz von Dharma verbreitet hat und die unterschiedlichen Religionen gefördert hat. Unter anderem auch den Buddhismus. Und er hat dann also ganz viele Säulen innerhalb seines Reiches aufstellen lassen, wo er also seine Merksätze oder das, was er wichtig fand bei diesem Ansitzen, also in diese Säule einmeißen ließ. Oder er hat also große Felsen, die wurden auch behauen mit seinen, also mit diesen Texten. Und diese Texte sind jetzt, also, und es gibt jetzt eine bestimmte Lesart von dem, was Ashoka aus dem Buddhismus herausgelesen hat oder wie er aus seiner Perspektive Buddhismus interpretiert hat. Und das ist ein bisschen anders, als wie das der Buddha gemacht hat. Und das ist jetzt der interessante Aspekt. Das heißt, es gibt vier Statements, die auf vielen dieser Säulen immer wieder kommen, die offensichtlich so eine Kernessenz von Ashoka oder eine Kernbotschaft von Ashoka an seine Untertanen war. Und die erste Kernaussage ist die Gehorsam gegenüber den Eltern. So, das heißt, wir haben einmal ein Autoritätsverhältnis und für Kinder ist das ja ein wichtiger Aspekt, sich orientieren zu können. Und wir haben den zweiten Aspekt, den Aspekt des Gehorsams. Also, und das gleiche Modell haben wir im Prinzip auch im Christentum. Ist jetzt nicht wirklich neu, aber ist ein Punkt, den er wichtig fand. Dann Freigebigkeit gegenüber Freunde, Verwandte, Brahmanen und Asketen. Freigebigkeit ist eines der Schlüsselelemente auch im Buddhismus, also auf Pali Dana. Und das ist das Gegenmittel gegen die Gier. Also wenn ich übe, andere Menschen zu unterstützen, sei das materiell oder ideell, dann gebe ich immer etwas von mir her und ich bin nicht in diesem Zustand, wo ich immer noch mehr Dinge haben möchte, wo ich Dinge für mich haben möchte, wo ich Dinge festhalte, sondern es ist eigentlich das Gegenmittel für Gier und Festhalten und damit ein Gegenmittel, um Leid zu verhindern. Gesellschaftlich bezogen bedeutet das, dass man dadurch gesellschaftlichen Reichtum natürlich fördert, indem man also nicht alles nur für sich hält, sondern indem man schaut, wie geht es auch den anderen und auch dafür Sorge trägt, dass es den anderen gut geht. Der dritte Aspekt, der ihm wichtig war, war der Respekt vor dem Leben. Und das hat er, das wäre jetzt interessant, ob das so stimmt, also man kann sagen, einmal sehr typisch buddhistisch verstanden. Das heißt, Leben bedeutet das Leben der Menschen. Leben bedeutet aber auch, das Leben der Tiere zu schützen. Das heißt also, er hat sowohl Krankenhäuser für Menschen gebaut, als auch Krankenhäuser für Tiere. Das ist also extrem interessant, weil im Christentum ist ja also das Gebot, du sollst nicht töten, richtet sich in Bezug auf Menschen und auf Tiere. Gibt es im Alten Testament eher dieses Statement, mach dir die Welt untertan, und damit sind alle Tiere und die Welt gemeint. Also hier gibt es ein bisschen einen anderen Blickwinkel auf die Dinge. Und im heutigen Zusammenhang würde man aber Leben jetzt nicht nur auf Menschen und Tiere definieren, sondern es gibt innerhalb des Buddhismus gibt's Richtungen, die das sehr wohl ganz explizit auch auf die Ökologie definieren oder anwenden. Das heißt also auch hier auf das Gesamte, also auf die gesamte Natur, dass es wichtig ist, dass wir achtsam und respektvoll mit dem gesamten Leben und der gesamten Natur umgehen. Und wenn wir Zeitung lesen, macht das ja durchaus Sinn im Sinne der Klimakatastrophe oder der Klimathematik, dass wir jetzt merken, so wie wir die Welt ausrauben, fällt das uns irgendwann selbst auf den Kopf und damit vernichten wir unsere eigenen Lebensgrundlagen. Also insofern ist die Idee, immer auch auf das Gesamt zu schauen, natürlich sinnvoll für unser eigenes Überleben. Das heißt, es geht gar nicht so sehr um Naturschutz, sondern es geht vielmehr um den Schutz unserer eigenen Lebensgrundlage. Und der vierte Aspekt, den er wichtig fand, war die Vermeidung von Heftigkeit und Exzessen aller Art. Und damit war, denke ich mal, alle starken Gefühle und alle starken Erfahrungen gemeint. Also überall da, wo es ein bisschen zu viel wird, wo es zu eng wird, da muss man aufpassen. Und das waren die Hauptbotschaften, die eigentlich Ashoka in seinem ganzen Reich verteilen ließ und wo er versucht hat, also so wie er die buddhistische Lehre oder man müsste sagen den Dhamma im Alltag umsetzen zu lassen. Also wir finden auf den Säulen wenig von dieser traditionellen Einteilung innerhalb des Buddhismus, also entweder die vier edlen Wahrheiten oder der achtfache Pfad oder von Ethik und Meditation, sondern es ist eher so sehr, sehr praktisch ausgerichtet. Und wenn man sich vorstellt, dass natürlich das auch eine Grundlage, also eine Soziallehre ist, sprich eine Grundlage für ein Staatsgefüge, dann ist das ja erstmal ziemlich fortschrittlich, also für, immerhin war das vor 2300 Jahren. Und so wird er in der buddhistischen Geschichte auch gelesen als ein Herrscher, der versucht hat, also Buddhismus umzusetzen in der jeweiligen Gesellschaftsform oder in seiner Gesellschaftsform. Wobei man natürlich den Gesamtrahmen immer auch mitdenken muss. Und der Gesamtrahmen und das unterstelle ich jetzt mal, war natürlich die Gesellschaftsstruktur in Kasten. Wie das jetzt aber konkret bei Ashoka aussah, kann ich jetzt nicht genau sagen, weil das Problem ein bisschen darin besteht, dass es nicht wirklich gute Quellen gibt über die Zeit. Die einzigen Quellen, die wir eigentlich zur Verfügung haben, sind diese Säulenmanifeste bzw. diese Texte in den Steinen. Und dann kann man natürlich viel fantasieren, wie sah die Gesamtgesellschaft aus. Aber ich würde ich glaube, es ist sehr realistisch, wenn wir also von einer mehr oder weniger starken Einteilung der Gesellschaft in Kasten ausgehen, sprich in einer Art von Feudalsystem, also wo es schon eine sehr starre Struktur gab. Also das war kein demokratisches System, so wie wir uns das vorstellen, sondern das war Feudalismus. Und das letzte Mal hatten wir uns ja ein anderes Modell noch über die Psyche angeschaut, das war das psychoanalytische Modell. Und heute möchte ich noch ein drittes Modell vorstellen, was ich finde, was diesen Bereich auch erklärt, erläutert, ich weiß nicht genau, was da der richtige Begriff ist, aber was es also verständlicher macht, wie so ein Staatsgefüge bzw. wie unser eigener Geist funktioniert. Und das ist das neurowissenschaftliche Modell. Und ich möchte da auf zwei Punkte hinweisen. Der eine Punkt ist, es gibt ein System in unserem Gehirn, dessen Aufgabe darin besteht, uns vor unangenehmen Eindrücken als auch vor unangenehmen Erfahrungen oder vor Gefahr zu schützen. Und das ist im limbischen System, also das ist das System des Gehirns, was jedes Lebewesen im Prinzip hat, was alle, zumindest alle Säugetiere haben. Und da gibt es einen Bereich, das ist der Mandelkern, die Amygdala. Und deren Aufgabe besteht eigentlich nur darin, die ganze Umwelt permanent abzutasten, permanent wahrzunehmen, ob irgendwo eine Gefahr besteht. Und sobald diese Amygdala relativ grob entscheidet, da ist eine potenzielle Gefahr, wird die körperliche Stressreaktion ausgelöst. Und das erleben wir in Form von Angst und in Form von Aggression oder von Wut. Das heißt, dieser Prozess im limbischen System funktioniert vollkommen ohne unser Bewusstsein. Deswegen können wir auch unsere Gefühle in der Weise auch überhaupt nicht kontrollieren. Sondern wenn die Amygdala irgendeine Art von Gefahr wahrnimmt, und das kann jetzt eine äußere Gefahr sein, in dem Sinne von irgendeinem wilden Tier oder irgend so etwas, das kann aber auch eine Gefahr für unser Selbstwertgefühl sein. Das heißt, wenn uns jemand beschimpft, fühlen wir uns genauso bedroht. Und in der Bedrohung oder in dem Gefühl, in der Wahrnehmung der Bedrohung, wird also die Stressreaktion im Körper ausgelöst. Und das bedeutet, es werden alle möglichen Hormone freigesetzt, zum Beispiel Adrenalin, wo wir dann merken, dass wir anfangen zu schwitzen, wo wir merken, dass der Blutdruck hochgeht, wo wir viel Energie auf einmal bekommen und das entweder jetzt in den Fluchtrick, also mit uns eher zurückziehen oder wir sozusagen nach vorne gehen über die Aggression oder Wut. Und das ist, glaube ich, erstmal ein tragendes System. Und zwar in dem Sinne, dass dieses System mit der Amygdala für unsere Sicherheit zuständig ist. Insofern sind die Gefühle, die wir erleben, erstmal positiv, auch wenn sie sich unangenehm anfühlen. Aber sie haben eine positive Funktion, und zwar die Funktion der Sicherheit oder des Schutzes. Wenn diese Stressreaktion ausgelöst wird, dann landen die Informationen natürlich irgendwann auch in unserem Frontalhirn. Das heißt, es wird dann bewusst und dann können wir checken, ist wirklich eine Gefahr da oder ist keine Gefahr da. Und in der Meditation üben wir ja eigentlich, in dem Moment wahrzunehmen, wenn diese Stressreaktion ausgelöst wird, das sozusagen unmittelbar wahrzunehmen als Gefühl, als Angst, als Ärger. Und in dem Moment, wo wir dessen bewusst sind, haben wir dann noch die Möglichkeit zu entscheiden, okay, und wie gehen wir jetzt damit um? Das heißt, Meditationstraining besteht eigentlich darin, dieses Frontalhirn zu trainieren, erstens in der Wahrnehmung und zweitens in der Unterbrechung dieser automatisierten Funktion, dass, wenn ich wütend bin, dass ich dann aus der Wut heraus reagiere, sondern dass ich Zwischenschritt mache und kurz innehalte und überlege, okay, wie reagiere ich am besten in der Situation? Also das können wir sehr gut mit diesem Modell erklären, weil nämlich, wenn wir im Frontalhirn zu der Überzeugung kommen, es besteht keine Gefahr, dann laufen also hier Nervenbahnen zur Amygdala runter und wir schicken dann sozusagen über unsere Bewertung, schicken wir also hemmende Impulse auf die Amygdala und damit wird die Stressreaktion wieder zurückgefahren. Und das wäre eine Erklärungsmöglichkeit, also was wir eigentlich in der Meditation machen, also neurowissenschaftlich gesehen. Aber das ist ja nicht das einzige System, wie wir funktionieren, sondern es gibt ein zweites System, was, ich finde, auch unseren Alltag maßgeblich beeinflusst. Jetzt weiß ich nicht, ob man das sehen kann. Also das ist vorne, ja, das ist der Hirnstamm. Hier ist das Frontalhirn und hier ist wieder dieses limbische System. Seht ihr das? Ja, also im Kern. Und da gibt es, das soll jetzt rot sein, ist mir nicht ganz gelungen, weil da zu viel Schwarz dabei ist. Aber ihr seht hier einen Bereich und dieser Bereich nennt sich Nucleus Accumbens. Und das ist das sogenannte Belohnungssystem. Das heißt, wenn wir etwas tun, was unserem Gesamtorganismus gut tut, dann wird hier dieses Belohnungssystem aktiviert. Und dieses Belohnungssystem schüttet dann Neurotransmitter aus, also Botenstoffe, die in uns die Wahrnehmung von einem angenehmen Gefühl auslösen. Also uns geht es dann einfach gut innerlich. Ja, also unsere ganzen angenehmen Gefühle werden hauptsächlich über diesen Bereich gesteuert, über den Nucleus Accumbens. Also wenn wir gut gegessen haben, wird dieser Nucleus Accumbens ausgelöst und wir fühlen uns danach einfach super. Wenn wir tollen Sex hatten, Nucleus Accumbens und boah, also alles, was uns gut tut. Insofern ist das auch ein Überlebenssystem und zwar in der Weise, dass es das fördert, was uns gut tut. Das ist die Logik dabei. Das Problem, was wir heute in unserer Gesellschaft eigentlich haben, ist, dass dieses System auch über Reize aktiviert werden kann, die uns langfristig nicht gut tun. Zum Beispiel Zucker. Also in der Steinzeit war es so, dass der Zugang zu Zucker sehr, sehr eingeschränkt war. Und zwar nur über Obst. Also und das nur vielleicht 2 Monate im Jahr. Mehr gab es da nicht. Und natürlich ist für unseren Organismus Zucker als Energiequelle hilfreich. Und deswegen schmeckt uns das gut. Deswegen wird das Belohnungssystem ausgelöst, wenn wir etwas Süßes essen. In unserer heutigen Gesellschaft sieht es aber so aus, dass wir das ganze Jahr hindurch extrem einfachen Zugang zu Zucker haben. Das heißt, man könnte fast sagen, es gibt eine sehr starke Zuckerlobby, deren Hauptziel eigentlich ist, ihr Produkt loszuwerden und damit fluten sie die gesamte Gesellschaft mit Zucker. Und es funktioniert nur deswegen, weil mit Zucker unser Nucleus Accumbens aktiviert wird. Uns aber bei der Menge an Zufuhr, wie wir das machen, nicht gut tut, sprich Diabetes. Einer der Hauptkiller in unserer Gesellschaft. Ja, also nicht der bös beschworene Terrorismus bringt die meisten Leute bei uns um, sondern die meisten Leute sterben oder ein Großteil der Leute sterben eigentlich über falsche Ernährung Und falsche Ernährung hat viel mit zu viel Zucker zum Beispiel zu tun. Was aber genauso wirkt und was genauso über den Nucleus accumbens läuft, ist dieser Mechanismus der Belohnung, der Anerkennung. Das heißt, wenn wir das Gefühl haben, wir werden wertgeschätzt von anderen, wir bekommen Anerkennung, dann tun wir das, weil sich das ja im Körper gut anfühlt, sprich das Belohnungssystem wird dadurch aktiviert, dann tun wir das, womit wir die Anerkennung bekommen haben. Und so funktioniert dieser Konditionierungsprozess. Also in der Schule zum Beispiel, wenn man gelernt hat, dass man Anerkennung bei einer bestimmten Note bekommt, dann versucht man natürlich alles, um diese Note wiederzubekommen. Und zwar nicht wegen der Note, sondern wegen der damit verknüpften Anerkennung. Weil die Note ist ja eigentlich ziemlich wurscht, was da draufsteht. Das entscheidende Wirkmechanismus ist die Anerkennung, weil das sozusagen über unsere Verarbeitung das Belohnungssystem in unserem Hirn auslöst und wir uns dann angenehm und super fühlen. Das heißt, ein Großteil unserer Aktivitäten im Alltag sind Aktivitäten, wo wir versuchen, unser eigenes Belohnungssystem zu aktivieren. Und ein anderes Beispiel, was unmittelbar auf den Nucleus accumbens fokussiert ist, sind zum Beispiel Videospiele. Also auch Videospiele haben diesen Mechanismus, dass sie sofort Belohnung ausschütten, wenn ich was richtig mache. Das heißt, ich mache etwas und kriege sofort eine positive Rückkopplung. Dieser Mechanismus ist sehr, sehr kurz und dadurch wird permanent mein Belohnungssystem aktiviert und damit entsteht so eine Suchthaltung. Das heißt, ich will natürlich noch mehr angenehme Gefühle und spiele dann noch mehr. Und insofern gibt das so einen Teufelskreislauf, könnte man fast sagen. Oder alle Drogen, also illegale Drogen, aktivieren den Nucleus accumbens, weil die chemisch gesehen sehr, sehr ähnlich aussehen wie diese Neurotransmitter, also Dopamin und Serotonin ist das. Und die docken von der Substanz her genau an diese Verbindungsstellen an und aktivieren dadurch auch den Nucleus accumbens. Also ein ziemliches Teil, dieser kleine Bereich. Und auch hier ist das Training in der Meditation, dass wir auch angenehme Gefühle natürlich genießen können, keine Frage, aber dass wir uns auch von angenehmen Gefühlen nicht einfangen lassen. Also dass wir wirklich in uns ruhen, unabhängig, ob die Erfahrung unangenehm ist. Das wäre jetzt sozusagen der Bereich Amygdala. Oder ob die Erfahrung angenehm sich anfühlt, das wäre der Bereich Nucleus accumbens. Also unangenehm, welche Erfahrung wir machen, unabhängig, welche Erfahrung wir machen, dass wir in unserer Mitte bleiben und freundlich und gelassen bleiben. Und auch das bedeutet ja nichts anderes, als dass wir sozusagen in unserem Frontalhirn bleiben, wo also die Präsenz angesiedelt ist, mit dem, was gerade passiert. Danke.